Hallo, ihr da draußen. Ihr seht uns nicht, aber wir wissen genau, dass ihr da seid.
Genau so läuft es.
Also ich bin Shelly. Eigentlich heiße ich die Charm. Aber ich sag gern Shelly, weil das klingt irgendwie freundlicher, so niedlich, weniger bedrohlich halt. Unter diesem Deckmantel komme ich besser zur Geltung. Außerdem erinnert es mich an die Muschel, die ihr Wertvollstes im Inneren verborgen hält und sich vor der Umwelt verschließt. Ach, so bin ich.
Ja, und ich bin also bin Norbert. Alle benennen mich als die Norm oder die Normativität. Das kann ich auch so sagen. Ist quasi eine offene Tatsache, dass ich da bin und sich mir alle fügen. Und ja, heute sind wir hier, um über so lange Geschichte miteinander zu sprechen.
Echte und zertrennbare Verbundenheit.
Jedenfalls das, warum wir so gut zueinander passen und eben so oft zusammen auftreten. Und was wir mit euren Körpern so machen.
Hups.
Etwas unpassend, findest du nicht?
Jein. Was unpassend ist, schreibst du mir ja vor. Daran halte ich mich. Aber wir können hier unsere Zuhörerinnenschaft schon mal darauf einstellen, was sie erwartet. Schließlich geht's doch darum. Hattest du da draußen kurz Mühe, das Furzgeräusch zu verorten? Hast du um dich geschaut, bist nervös auf deinem Stuhl gerutscht, vielleicht etwas rot geworden? Ja, genau. Hallo, da sind wir, Shelly und Norbert.
Du listige Genie, auf dich kann ich mich immer verlassen. Und überhaupt, ohne dich würde mir einiges schwerer fallen, Shelly.
Glaubst du wirklich?
Na, das werden wir ja heute noch prüfen. Apropos, es ist wohl an der Zeit, die zu Wort kommen zu lassen, die wir hier noch mit uns im Studio haben. Wir machen das hier schließlich nicht allein, sondern haben uns noch Expertinnen eingeladen, die uns studiert haben. Sowohl Charme als auch Normativität wirken ja besonders gut durch den Blick von außen. Wir wissen ja, wovon wir reden. Deswegen haben wir als kompetente Betrachterin Caro und Manu hier sitzen.
Hallo, ich bin Manu.
Hallo, ich bin Caro.
Wir überlassen jetzt euch das Feld. Ich werde schon ganz klein bei der Idee, meine Geschichte aus der Perspektive einer anderen Person zu sehen.
Sag's einfach Bescheid, wenn ihr was braucht. Ich greife immer gern ein.
Klar, Norbert, das kennen wir von dir.
Ich halte mich erstmal bedeckt. Aber Logo, im Hinterhalt bin ich ja immer da.
Schon klar, Shelly.
Jedenfalls danke, dass wir hier sein dürfen und für die Ankündigung. Wir haben uns vor allem dich angeschaut, Shelly, die Charme, wie du Norbert, dabei unterstützt, normierend auf unsere Körper einzuwirken.
Ertappt.
Shelly, jetzt benimm dich mal und plapper nicht so viel dazwischen.
Wir werden verschiedene Aspekte und Meinungen hinzuziehen, um einen groben ersten Einblick zu gewinnen und überlegen dann auch, was das für eine Bedeutung zum Beispiel für Menschen mit Behinderungen beziehungsweise Menschen, die behindert werden, haben kann.
Wie ihr schon angeteasert habt, Shelly und Norbert, spielen der Blick und die Blickrichtung dabei eine tragende Rolle. Deswegen starten wir direkt in unsere theoretischen Betrachtungen und wissen, dass ihr euch meldet, wenn es Anmerkungen gibt.
Normal.
Wir möchten in diesem Podcast vor allem soziologische und psychologische Theorien vorstellen. Dabei kommen unter anderem Aspekte aus diskursanalytischer und konstruktivistischer Sichtweise auf. Wir nehmen also quasi eine Vogelperspektive ein.
Ich steige mal mit einem Zitat von Sartre ein. Das geht so: Ich schäme mich meiner, wie ich anderen erscheine. Und eben durch das Erscheinen anderer werde ich in die Lage versetzt, über mich selbst ein Urteil wie über ein Objekt zu fällen. Denn als Objekt erscheine ich anderen. Er formuliert damit, dass das Subjekt im Anblick der anderen zum Objekt wird, quasi verdinglicht.
Ähnlich auch Simmel mit seiner Aussage, Zitat, man kann nicht mit dem Auge nehmen, ohne zugleich zu geben, beziehungsweise mit demselben Akt, mit dem das Subjekt sein Objekt zu erkennen sucht, gibt es sich hier dem Objektpreis. Man spricht da auch von einer Wechselseitigkeit der Verdinglichung im Prozess.
Das bringt es auf den Punkt. Die Verschiebungen zwischen Subjekt- und Objektstatus werden uns in diesem Podcast noch weiter begleiten. Auch die Charme orientiert sich ja wesentlich am Blick der anderen.
Der Blick beschreibt den visuellen Wahrnehmungskanal. Durch das Auge nehmen wir Informationen auf, orientieren uns in Blitzschnelle in unserer Umgebung. Zumindest betrifft das sehende Menschen. Gleichzeitig bezieht sich der Blick auf die Richtung, von der aus etwas betrachtet wird. Blick und Blickrichtung waren schon immer essentielle Teile menschlicher Kommunikation, Sozialisation und dementsprechend der Forschung darüber. Erkenntnisleitend ist also, wer wen aus welcher Perspektive betrachtet.
Blicken wir auf unsere jüngere Vergangenheit zurück, sehen wir wesentliche Veränderungen der Blickkultur, vor allem im bürgerlichen Milieu zum Ende des 19. Jahrhunderts, als die Standspiegel Einzug in die privaten Schlaf- und Wohnzimmer der Menschen hielten. Zuvor haben sie sich vor allem gegenseitig angeschaut und auf einmal prägten sie sich den Blick der anderen auf sich selbst ein.
Mhm. Diese Entwicklung fiel zusammen mit dem Rückzug ins Private. Was vorher als okay galt, war fortan verpönt, wie Ausscheiden in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Man ließ also weniger zu, dass von anderen gesehen werden durfte, sondern hielt es verborgen oder legte selbst den Blick der anderen an sich an. Guguza erwähnt auch ein nach vorn Verschieben der Scham- und Peinlichkeitsgrenzen.
Ja, ihr Leute macht euch ganz schön was vor. Mit euren öffentlichen Darstellungen von Nacktheit und Sexualität könnte man annehmen, ihr seid von mir sehr befreit. In Wirklichkeit haltet ihr euch aber sehr streng an Norberts Regularium. Alles, was nicht dem gesellschaftlichen oder eurem Idealmaßstab entspricht, haltet ihr gut verborgen.
Die Veränderung der Blickkultur lässt sich auch an der Rolle der Frau ablesen. Waren die Frauen zuvor ein Teil der versorgenden Gemeinschaft der Arbeiterinnenfamilie, wurden sie nunmehr zum Statussymbol für den Mann. Das heißt, von ihr wurde erwartet, sich weniger arbeitend oder entblößend zu zeigen, vor allem in der Öffentlichkeit, sondern primär ein gutes Bild der Familie nach außen zu tragen. Der Spiegel wurde also so zum Kontrollmedium. Das heißt, die Frau konnte sich betrachten, wie die anderen sie sehen und so selbst normieren, prüfen, ob sie den Erwartungen gerecht würde.
Und nun schwenken wir kurz in die Gegenwart und vergegenwärtigen uns die etlichen Standspiegel, die uns heute umgeben, in Zeiten von Instagram, Zoom und so weiter.
Ja, folgt man dieser Logik, kommen wir ja in unserer jetzigen Situation aus der Selbstkontrollschleife quasi gar nicht mehr heraus.
Foucault hat auch durch eine Analyse des Panoptikums, eines architektonischen Entwurfs für Gefängnisse und weitere Institutionen, bei denen eine Wärterin grundsätzlich immer in der Mitte ist und Menschen, die gefangen sind, dann nicht sehen können, ob sie beobachtet werden oder nicht, beschrieben, wie sich in der Gesellschaft der Neuzeit ein sogenannter selbstnormierender Blick entwickelt hat.
Zoom-Calls sind ja dann ein bisschen wie Foucaults Panoptikum. Ich sehe die anderen die meiste Zeit nicht. Ich weiß aber, wenn ich meine Kamera anhabe, dass ich potenziell jederzeit gesehen werden kann.
Das heißt, dass Menschen selbst zum Beispiel auf ihre Körpersprache achten, so als ob sie von außen betrachtet werden.
Diesem Gedanken folgen bedeutet das, dass ich mich zum Beispiel in meinen eigenen vier Wänden ja gar nicht gehen lasse.
Foucault nennt das dann den zwingenden Blick.
Da wird ganz schön viel von anderen abhängig gemacht. Stellt sich die Frage für mich, inwiefern unsere Blickwinkel subjektiv geprägt sind.
Ja, es muss sich also immer gefragt werden, aus welcher subjektiven Perspektive denn geblickt wird. So gibt es Unterschiede, welche sich anhand der verschiedenen soziologischen Kategorien der Ungleichheit festmachen lassen, wobei auch eine Verschränkung der Kategorien möglich ist.
So ist eine behinderte weibliche Person beispielsweise viel aufmerksamer gegenüber Ableismus und Sexismus als vielleicht eine weiße, männliche, nicht behinderte Person. Da liegt es ja zum Beispiel nahe, dass diese Personen eine Art privilegierte Blindheit in Bezug auf verschiedene diskriminierende Aspekte hat und die wahrscheinlich unbewusst reproduziert dadurch.
Das wirft dann auch die Frage auf, von wem und für wen unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Und wie der Blick von einigen privilegierten Personen auch dazu beitragen könnte, Menschen in bestimmte Positionen zu zwingen.
Auch Bourdieu sagte, die Wirkung des Blickes sei abhängig von der relativen Position der wahrnehmenden und andererseits der wahrgenommenen Person. Nicht jeder Blick hat also die gleiche Macht.
Ja, und zur Frage des subjektiven Blicks sprach Bourdieu weiter von einer symbolischen Gewalt. Damit ist gemeint, dass die Beherrschten die Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsweisen bzw. Bewertungsmuster verinnerlichen, die ihre eigene Unterwerfung fördern. Ich, verinnerliche also die normierende Blickweise der vorherrschenden Schicht und ordne mein Verhalten diesem unter. Wie das Beispiel mit den eigenen vier Wänden, das du anbrachtest, Manu.
Und da bin ich wieder, ich helfe gern dabei.
Womit wir auch wieder bei der Subjekt-Objekt-Thematik wären. Als Schauende bin ich Subjekt, betrachte mich selbst aber als Objekt.
Und was hat der Blick nun mit Körpern zu tun?
Naja, das liegt ja quasi auf der Hand, um jetzt mal noch so ein Wortspiel zu bemühen. Zum einen übe ich den Blick ja über ein Sinnesorgan, nämlich mein Auge, aus und ist somit ja schon ein physischer Vorgang. Und der Reiz wird durch mein Auge aufgenommen, durch meine nervalen Strukturen verarbeitet und führt dann wiederum zu einer Reaktion, einer Handlung, die ich körperlich ausführe.
Na klar. Und der Blick braucht Dinge, Gegenstände, die angeschaut werden können. Es geht also um einen physischen, materiellen Körper.
Und Gefühle, die durch Blicke aktiv oder passiv ausgelöst werden können.
Wie ich zum Beispiel.
Genau, Shelley, die stellen sich körperlich dar. Der Blick löst körperliche Reaktionen aus, unterwirft Körper, normiert sie.
Das klingt nach einer guten Überleitung, um in den Begriff der Norm einzuführen.
Guter Punkt, Caro. Ich befrag dich mal dazu. Kann man sich Norm wie einen Rahmen vorstellen, in dem sich die Gesellschaft bewegt?
Ja, genau. Normen bewirken eine funktionale Differenzierung der Gesellschaft. Die Normen, wie wir sie in unserer heutigen Gesellschaft kennen, haben sich laut Köpsel auch mit der Industrialisierung entwickelt. Es etablierte sich das Konzept der Normalverteilung, was wir zum Beispiel auch von IQ-Tests kennen, und in Frankreich das des Homoyant, also des sogenannten Durchschnittsmenschen, welcher eng an das sich etablierende kapitalistische System geknüpft wurde. Diese Konzepte haben auch Eingang in die Wissenschaft und wissenschaftliche Diskurse gefunden.
Und wie stellen sich Normen in unserem gesellschaftlichen Leben dar?
Normen spiegeln sich vor allem in Gesetzestexten wider. Foucault bezeichnet das Normale als Zwangsprinzip, Normalisierung als Machtinstrument zur Kontrolle der Gesellschaft. Doch Normen spiegeln sich nicht nur in Texten, auch jedes Individuum einer Gesellschaft ist darin eingebunden und reproduziert Normalvorstellungen. So wird laut Butler jeder Körper von Geburt an kategorisiert und beurteilt.
Mein Körper ist also von Geburt an geformt und angeschaut. Habe ich dann überhaupt noch die Deutungshoheit über meinen Körper?
Ich kann mir doch aussuchen, wie ich mich kleide und präsentiere und wie nicht. Schließlich leben wir in einer Gesellschaft, wo es hier noch Auswahl und Angebote gibt.
Da sieht man genau, wie engstirnig du bist. Ja, genau, Menschen können frei entscheiden, wie sie sich kleiden, was sie tun, in deinem Spielrahmen. Alles außerhalb dessen wird marginalisiert, diskriminiert, unterdrückt. Ich greife dir dabei mächtig unter die Arme. Aber das wird wieder nicht gesehen.
Genau das ist der Punkt. Menschen werden quasi dadurch, dass sie in einer Gesellschaft leben, dauerhaft angeschaut und bewertet. Ausgehend von Norm, so kann ich also das Beschämen von Menschen laut Butler schon als performativen Akt der Grenzziehung werten. Wer wie von der Gesellschaft behandelt wird, wird dadurch bestimmt, auch anhand seiner oder ihrer körperlicher Erscheinung, wo wir wieder auf die Bedeutung des Blicks zurückkommen.
Spielt da dann auch Sprache eine Rolle?
Ja. Butler sagt, wir können uns mit unseren gesellschaftlichen und körperlichen Ausdrucksformen nur insofern ausleben, wie wir auch Worte im Sinne von Vokabeln zur Beschreibung dafür haben. Sprache gibt also einen historisch etablierten Rahmen vor, in dem wir uns bewegen.
Und ich bin bekannt dafür, die Leute in die Sprachlosigkeit zu bringen.
Aber wer keine Stimme hat oder keine Worte findet, kann sie halt schwerer widersetzen. I love it.
Das verstehe ich. Aber trotzdem gibt es ja marginalisierte Personengruppen. Wo lassen sich die denn im Normalspektrum einordnen?
Gute Frage. Marginalisierte Personengruppen werden oft von großen Teilen der Gesellschaft als anormal angesehen, weshalb sie einen Schutz durch die Gesellschaft benötigen. Laut Foucault sind aber gerade die Institutionen, welche marginalisierte Personengruppen eigentlich schützen sollten, so zum Beispiel auch die Polizei oder die Bundeswehr, oft in einer Reproduktionsfunktion. Das heißt, dass zum Beispiel gerade Diagnosen und psychische Gutachten Menschen behindern und stigmatisieren. Natürlich sind Normen wandelbar. Dabei müssen immer auch historische Entwicklungslinien beachtet werden.
In Untersuchungen hat man auch festgestellt, dass Menschen mit bestimmten psychiatrischen Diagnosen eine erhöhte Schamneigung haben. Also dabei spricht man von unterschiedlichen Schamtypen. Zum einen die akute Scham, also das, was in dem Moment der Beschämung auftritt, der sogenannten überdauernden Scham, also das heißt, wenn dieses Gefühl auch nach der Situation lange andauernd ist, oder der vorauseilenden Schamangst. Das heißt, ich vermute, dass ein beschämendes Ereignis eintreten könnte und quasi als Schutzfunktion begebe ich mich vorher schon in die Scham.
Interessant.
Ja, und in den Untersuchungen hat man sich vor allem diese überdauernde Schamneigung angeguckt. Und was man feststellte, ist, dass vor allem Menschen mit Essstörung und Menschen mit Persönlichkeitsstörung da besonders anfällig für sind.
Spannend. Aber lass uns doch gern nochmal von vorn anfangen. Manu, erzähl uns doch mal was zur Scham.
Die Scham wird als sogenanntes moralisierendes Gefühl eingeordnet. Das heißt, es ist ein Gefühl, was der Konstruktion und dem Erhalt der Moral dienlich ist. Manche Wissenschaftlerinnen zählen da die Scham dazu oder auch die Schuld. Und sie gelten als sogenannte Basisemotionen oder auch Grundgefühle. Diese sind solche Gefühle, die jedem Menschen unabhängig von seiner Kultur und seiner Sozialisation gegeben sind. Dazu zählen Gefühle wie Wut oder Ärger, Freude und Traurigkeit. Das heißt, die sind essentiell zur Persönlichkeitsentwicklung und damit ein fester Bestandteil des Menschseins. Und für manche Expertinnen gehört dazu auch die Scham.
Nun hast du gerade die Schuld genannt. Was hat die denn mit der Scham zu tun?
Scham und Schuld werden ja oft in einem Atemzug miteinander genannt. Das macht auch schon deutlich, wie schwer das Schamgefühl als solches zu identifizieren ist und dass sie oft verschleiert auftritt. Scham wird auch häufig verwechselt oder in Verbindung gebracht mit anderen Empfindungen wie Peinlichkeit, Nervosität, Schüchternheit oder eben auch mit der Schuld verwechselt. Dabei gibt es sehr wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Emotionen Scham und Schuld. Spätestens seit Sigmund Freud wurde die Schuld wissenschaftlich auch sehr viel thematisiert, wohingegen die Scham erst eher in der jüngeren Vergangenheit in den wissenschaftlichen Blick genommen wurde.
Immer wird so getan, als sei ich nicht da.
Die Psychoanalytikerin Helen Lewis hat zum Beispiel zu Beginn der 70er Jahre einen sehr umfangreichen Aufsatz zu der Schuld-Scham-Thematik verfasst, welcher seither viel zitiert wird. Und demnach empfinden wir Schuld für etwas, was wir tun. Das heißt, Schuld kann auch oder diese Tat kann auch vergeben oder wieder gut gemacht werden, vergolten werden. Also ein typisch kirchlicher Ansatz. Und Scham wiederum empfinden wir für etwas, das wir sind. Sie überzieht unser ganzes Sein. Und das heißt, diese negative Wirkung betrifft unsere komplette Person, welcher dann in diesem Schammoment wahrgenommen und abgewertet wird.
Shelley hat in ihren Nebenkommentaren ja schon manches angedeutet. Lass uns doch nochmal erklären, was die Verbindung von Scham zu Normativität ist.
Scham entsteht halt dann, wenn ein Grenzübertritt oder eine Normverletzung stattfinden. Das kann zum Beispiel bedeuten, eine gesellschaftliche Etikette zu verletzen, indem ich zum Beispiel am Essenstisch versehentlich rülpse.
Ach, die Leute lassen sich echt jeden Quatsch als Regel aufdrücken. Wo soll man sonst hin mit der Luft, die bei der Verdauung entsteht? Ungeschriebene Gesetze, sowas mögen die Leute. Das gibt ihnen Struktur, egal ob es Sinn macht oder nicht.
Guter Punkt, Norbert. Wie wir schon sagten, diese ungeschriebenen Gesetze, wie du sagst, nennen wir weiterhin Norm. Sie sind historisch gewachsen und unterstehen permanentem Wandel. Sie sind immer in einem gesellschaftlichen Rahmen eingebettet, beziehungsweise bilden diesen Rahmen und damit auch die Grenzen, von denen wir reden.
Entscheidend für das Auftreten von Scham ist letztlich, dass diese Grenzüberschreitung auch wahrgenommen wird. Das heißt, die Scham braucht immer eine Öffentlichkeit, aus deren Perspektive die Normverletzung bemerkt wird. Und das kann eine existente, eine reale Öffentlichkeit sein oder auch in unserer Vorstellung ablaufen. Es geht also immer um die Frage, in wessen Augen sehe ich mich gerade oder glaube gesehen zu werden.
Aha, interessant. Also wenn ich eine Grenze übertrete und die anderen mich dabei sehen oder wahrnehmen, fühle ich mich beschämt.
Denn dabei kommt es zu einer Diskrepanz von dem, was du gerne zeigen möchtest und dem, was du tatsächlich zeigst oder wahrgenommen wird. Das heißt, es gibt eine Idealvorstellung des eigenen Selbst und je nach psychologischer Schule kann man das als internalisiertes Ideal bezeichnen. Das bedeutet, es gibt so eine narzisstische Vorstellung von sich selbst, was man so unbewusst anzustreben versucht, aber nie erreicht. Und wenn ich dann mit meinem realen Ich konfrontiert werde, indem es von anderen wahrgenommen wird, dass dieses reale Ich gar nicht meinem Ideal entspricht, dann entsteht dieses Ungleichgewicht und ich empfinde das als Abwertung von meiner ganzen Person. Das ist die Scham. In der klassischen Psychoanalyse beschreibt man zum Beispiel diese Diskrepanz zwischen dem Über-Ich, also dieser moralischen Instanz, klassischerweise dieses Normkonstrukt, und meinem realen Ich. Da sind wir schon ganz beim Thema auf der gesellschaftlichen Ebene und ja, ich übergebe dir mal das Wort.
Das klingt, als wäre das Schamgefühl eng mit der eigenen Identität verschränkt. Sie überzieht das ganze Sein. Sie tritt auf, wenn wir in unserer Ungenügsamkeit im Abgleich mit unseren Idealvorstellungen enttarnt werden. Und ich kann die Normverletzung nicht wiedergutmachen.
Ja, wichtig ist dabei natürlich nochmal anzumerken, dass wir hier von unbewussten Vorgängen sprechen. Es handelt sich letztlich um einen unbewussten Vorgang zur Triebregulation. Also noch ein Beispiel. Wenn wir als Säugling auf die Welt kommen, dann haben wir noch keine Vorstellung von den Regeln, die uns umgeben. Und unsere ganze Existenz dient unserer Selbsterhaltung. Wir erleben uns als Mittelpunkt des Universums. Und in der Psychoanalyse nennt man diesen Zustand zum Beispiel infantilen Narzissmus. Und in dieser Entwicklungsphase haben wir noch einen ganz natürlichen Umgang mit unserem Körper. Wir berühren uns, treten in Kontakt mit unseren Ausscheidungen, zeigen uns, schauen selbst sehr aufmerksam. Und weil das nicht so kompatibel mit dem Erwachsenendasein ist, werden dem denn diese regulierenden Emotionen entgegengestellt, wie Scham oder Ekel.
Das ist doch das, was der Soziologe Norbert Elias als Prozess der Zivilisation beschreibt.
Quasi. In diesem Prozess erlernen wir die Regeln, die uns umgeben und die Erwartungen an bestimmtes Sein und Verhalten, welche von der Gesellschaft an uns gestellt werden. Also lernen, wie wir uns zu regulieren haben. Ja, und wie gesagt, Scham ist eins solcher steuernden Gefühle, die wir zur Selbstkontrolle zur Verfügung haben, um es wertschätzend auszudrücken.
Deswegen bin ich so gern mit dir zusammen, Shelly. Perfektes Team.
Lewis bezeichnet das auch als Funktionsstörung des Selbst. Das ist quasi ein Aspekt, wie sich Scham auch auswirken kann. Das heißt, ich verfalle in einen, beziehungsweise im Moment der Scham verfalle ich in einen ohnmachtähnlichen Zustand, in Passivität und in der bin ich nicht mehr handlungsfähig und kann auch keine Lösung entwickeln. Und wehrlose Objekte sind letztlich leicht kontrollierbar.
Juhu, ich bin jetzt erstmal hier hinten und mache gar nichts mehr.
Da wird die Machtkomponente deutlich.
Ja, wie wir mit Bourdieu schon gesagt haben, wir verinnerlichen die herrschenden Strukturen. Die Normativität verlangt von uns Selbstregulation und die Scham ist ein Werkzeug dazu. Und gleichzeitig entmächtigt uns die Scham vollständig, beraubt uns unserer selbst, macht uns wehrlos.
Das zeigt Scham als körperliches Phänomen.
Scham geht ja auch einher mit intensiven Körpersignalen. Also die klassische Farbe der Scham ist rot, die Scham ist Röte und rot ist immer eine Signalfarbe, die anzeigt, dass Gefahr besteht. Scham geht auch einher mit dem Wunsch, im Boden zu versinken, quasi aus der Situation verschwinden zu wollen.
Spannend. Ich las, dass das Wort Scham in seiner Herkunft übrigens auch Verbindungen zu Worten wie schwinden, also im Sinne von ich möchte aus der Situation entschwinden oder Schmach, also die angesichts eines verletzten Ideals entsteht, hat.
Ja, Scham ist einerseits durchlässig, also das heißt, das Außen tritt in meinen Bereich und greift auf mein Inneres zu. Und andererseits werden die Grenzen meiner Person erst spürbar in dem Abgleich mit anderen, also auch durch die Zurückweisung, die ich von außen erfahre.
An dieser Stelle lohnt sich vielleicht ein Ausflug zum Körperbegriff?
Guter Vorschlag. Willst du das mal einführen, Caro?
Sehr gern. Gugutze, der sich auf die Theorien Plessners bezieht, unterscheidet zwischen Leib und Körper. Unser Leib beinhaltet dabei unser subjektives Dasein, ist also lebendig und von innen heraus wahrnehmbar. Unser Leib befindet sich im Hier und Jetzt und steht quasi in Bezug zu seiner Umgebung.
Also ist quasi das, was Gugutze auch als Körpersein bezeichnet.
Ja, genau. Der Leib ist dabei unser ursprüngliches biologisches Sein. Der Körper im Sinne des Körperhabens wiederum ist dreidimensional ausgedehnt, kann in Raum und Zeit platziert werden und er ist auch von außen wahrnehmbar. Somit kann man ihn auch objektivieren und auch formen. An ihm wirken sozusagen Kultur und Zivilisation gleichzeitig.
Der materielle Körper quasi.
Genau.
Also um mit den Worten von Geta Lindemann zu sprechen, bildet unser Leib quasi den Nullpunkt unserer spontanen Orientierung. Also das heißt, mit unserem Selbst verorten wir uns im Raum, ausgehend davon, wo unser Leib verortet ist, in Bezug zur raumzeitlichen Umgebung erkennen wir dann auch, wo das, was wir erleben, seinen Ursprung hat. Und im Falle der Scham ist der Ursprung unseres Erlebens eben im Außen. Wir sind also in unserem leiblichen Selbst, also als Subjekt, dem Schamempfinden ausgesetzt, während gleichzeitig unser Körper eigentlich das Objekt ist, was beschämt wird.
Es ist also der Körper, welcher äußeren Normierungen unterworfen wird, beziehungsweise an welchem die normativen Erwartungen angebracht werden. Aber es ist unser leibliches Selbst, als welches wir die Beschämung empfinden. Unser Ich in der Vergangenheit ist nicht mehr greifbar. Genauso wenig gibt es Handlungsoptionen, welche eine Zukunft entstehen lassen. Ich bin quasi im Moment festgefroren. Und im Moment der Scham sind wir in unserem Leib gebunden. Es gibt also kein Vor und kein Zurück.
Das ist die sogenannte Funktionsstörung des Ichs, die ich vorhin benannt habe. Also wir erleben uns selbst im Blick von außen und gleichzeitig mit unserer inneren Empfindung. Also wir erleben das sozusagen doppelt sogar.
Schlüter bezeichnet genau das eben als Dissoziation. Wenn Scham wirkt, verschieben sich die Grenzen von Subjektivität und Objektivität. Die beschämte Person ist quasi Subjekt und Objekt zugleich. Scham als außerkörperliche Erfahrung lässt die Person sich selbst im Blick der anderen sehen.
Ganz runtergebrochen, also die perfekte Unterwerfungstaktik. Solange ich mich den Normen anpasse, habe ich nichts zu befürchten, aber widersetze ich mich, versinke ich in Scham, also lande quasi in der Handlungsunfähigkeit und meine Widerständigkeit ist dahin.
Gut kombiniert. Und weil mich die vorauseilende Schamangst immer begleitet, unterlasse ich vielleicht schon ursprünglich den Regelbruch, als Selbstschutz sozusagen.
Und je nachdem, wie man diese geltenden Normen halt betrachtet, denen ich mich da aus Selbstschutz unterwerfe, ist natürlich auch genau dieser vielleicht fraglich.
Und dann stellt sich die Frage, was passiert, wenn ich gar nicht erst die Möglichkeit habe, der Norm gerecht zu werden? Zum Beispiel, weil mir bestimmte körperliche Voraussetzungen fehlen.
Du meinst, wenn ich nicht die Möglichkeit habe, mich körperlich der Norm anzupassen, also weil ich zum Beispiel Rollifahrerin bin oder intergeschlechtlich oder so? Ja, da lässt sich gut nochmal Bezug nehmen auf den Stigma-Begriff von Goffman. Der bezeichnet als Stigma ja ein Merkmal, was eine Abweichung von dem Erwartungsbild kennzeichnet. Und dieses Merkmal ist in seiner Wirkung so hervorstechend, dass es den ganzen Rest der Person überdeckt. Also er spricht da auch von einer Diskrepanz dieser Bewertung, die im Effekt stattfindet. Also man kann es vielleicht auch umgangssprachlich als ersten Eindruck bezeichnen. Und der tatsächlichen Identität der Person, also den Eigenschaften, die bewiesen werden können.
Das bedeutet quasi, wenn ich Rollifahrerin bin, dann bricht mein Rollstuhl das normative Bild und die mich betrachtende Person sieht quasi nur noch meinen Rollstuhl beziehungsweise mich als Rollstuhlfahrerin und nicht mehr mich als Individuum mit all meinen persönlichen Attributen?
Ja, genau, das nennt man Stigma. Also es ist natürlich wieder gebunden an den Rahmen, in dem diese Bewertung stattfindet, beziehungsweise was in diesem Rahmen halt als Abweichung gilt. Also wenn ich mir jetzt einen winzigen Ausschnitt der Gesellschaft rauspicke, zum Beispiel eine Wohneinrichtung für Menschen mit Körperbeeinträchtigung, dann ist vielleicht dort das Rollstuhl, sind Rollstühle kein auffälliges Merkmal und werden demnach nicht so stigmatisiert. Wenn aber jetzt eine dieser Personen, die dort leben, sich auf einer x-beliebigen Straße bewegt, dann sieht es schon ganz anders aus und der Bewertungsmaßstab, der dann in diesem kleinen Mikrokosmos gilt, ist ein anderer.
Da stellt sich also erneut die Frage, wer blickt auf wen und mit welcher Brille?
Ja, Goffman spricht auch weiter davon, dass diese Kriterien, anhand derer diese spontane Bewertung vorgenommen wird, auch von der Gesellschaft bestimmt werden. Also das heißt, die Gesellschaft stellt quasi ein Repertoire an Attributen zur Verfügung, welche zur Beurteilung der Person angelegt werden. Das ist sozusagen dieser normative Bewertungsrahmen. Und je nachdem, welche Einordnung denn stattfindet, sind daran bestimmte Forderungen geknüpft, die an diese Person gerichtet werden. Das heißt, eine Person hat immer nur die Möglichkeit, auch dieser Forderungen, die gesellschaftlich an sie gerichtet werden, aufgrund einer Zuschreibung zu erfüllen, wenn sie auch über diese Bewertung in Kenntnis ist.
Na klar, weil eine Person, die von der Gesellschaft behindert wird, nimmt sich ja nicht per se als anders wahr, sondern nur in Abgleich mit anderen, welche sie als anders lesen. Sie muss sich also selbst mit den Augen der anderen sehen und bewerten, um eine Chance zu haben, den unausgesprochenen sozialen Erwartungen an sie nachkommen zu können. Ohne diesen unbewussten Ablauf kommt es quasi zu einer andauernden Diskrepanz zwischen dem der auferlegten Rolle der Person zugeschriebenen Idealbild und dem zwischen...
Und dem tatsächlichen Ich, meinst du?
Ja, genau dem. Mhm. Man fühlt sich nie genug und versteht eventuell gar nicht, warum.
Alois Hahn spricht an der Stelle auch von biografischen Spuren, also genau, biografischen körperlichen Spuren, die vielleicht auch gar nicht im ersten Moment erkennbar sind, aber in unsere Körper eingeschrieben. Und die sind Teil unserer Identität und können aber zum Beispiel auch mit unserem Idealbild negativ korrelieren, wenn sie zum Beispiel ein Zeichen unserer Vergangenheit sind und wir uns jetzt aktuell anders wahrnehmen lassen wollen. Also das können zum Beispiel Narben sein, die dann in dem Moment, wenn sie enthüllt werden, Beschämung auslösen und wir auch keine Möglichkeit haben zu entfliehen, weil es ist schließlich unser Körper, in dem wir da stecken, der jetzt gerade enthüllt und ertappt wird.
Also ein typischer Beschämungsmoment.
Ja, auf jeden Fall.
Da bleibt am Ende wohl nicht aus, dass wir noch kurz Bezug auf das Thema Geschlecht nehmen.
Tja, bitte, Caro.
Butler sagt zum Beispiel, dass Gender durch und durch diskursiv konstruiert sei und dabei eben auch von Normen abhängt und diese reproduziert. Das drückt sich in der Praxis dann gut anhand der Verknüpfung von Charme und Weiblichkeit aus.
Ja, weil die werden ja typischerweise miteinander assoziiert. Das merkt man ja schon an unserer Sprache. Wir sprechen von die Scham und bezeichnen weibliche Genitalien oder solche, die wir als weiblich zuordnen, mit diesem Vorwort Scham, Schamlippe, Schamhügel. Auf jeden Fall soll sich die Frau für ihren Körper schämen. Diese Psychoanalytikerin Lewis, von der ich vorhin sprach, sieht Scham auch als vorherrschende Funktion des Über-Ich bei Frauen, also der moralisierenden Instanz. Und Streeck Fischer macht deutlich, wie stark Scham auch in der Pubertät auftritt, also in der Zeit, in der wir uns entwickeln und unsere Identität neu definieren und quasi immer in diesem Ungleichgewicht sind zwischen unserem früheren Ich, dem, wie wir jetzt gerade sind und dem, wie wir werden wollen. Und eigentlich ist das alles eine Zeit, die total großes Schampotenzial hat. Und da sagt sie vor allem bei Mädchen, denn die würden ihren ganzen Körper als Sexualorgan besetzen, anders als bei Jungen zum Beispiel.
Mhm. Man kann sich dann also fragen, ob in einer patriarchal geprägten Gesellschaft vor allem der Wunsch danach besteht, dass Frauen sich leichter beschämt fühlen. Denn wer quasi ohnmächtig erstarrt, kann sich der Unterdrückung nicht widersetzen.
Ja, die typische Blickkultur in unserer Gesellschaft ist ja auch so, dass Männer die Schauenden sind und Frauen angeschaut werden. Also der Mann als handelndes Subjekt und die Frau eher passiv als Objekt. Die feministische Pornounternehmerin Erika Lust sagte dazu auch einmal in einem Interview, dass die Art, wie wir schauen und wer wen anschaut, maßgeblich bestimmt, wie Macht ausgeübt wird. Genau aus dem Grund will sie mit ihren Filmen ja diese Mechanismen auch brechen.
Mhm. Zusammengefasst ist Scham also laut Foucault eine Technik zur Disziplinierung mit der Aufgabe, auf die Einhaltung von Normen hinzuwirken.
Ja, die Scham ist ein Kontrollmechanismus, der es dem Normenkonstrukt ermöglicht zu existieren und es zu reproduzieren.
Zudem schämen sich, wie gerade diskutiert, eher Personen, die sich in marginalisierten gesellschaftlichen Positionen befinden. So werden zum Beispiel weiblich gelesene Personen öfter beschämt, ob von innen heraus oder von außen, zum Beispiel durch normative Vorstellungen an sie herangetragen. Die Machtstruktur spiegelt sich dort also wieder.
Was? Ich dachte immer, dass ich die Scham zu jedem Individuum ganz natürlich dazugehöre und nicht zu irgendeinem übergeordneten gesellschaftlichen Konstrukt.
Ja, eben nicht. Das Spannende ist aber, dass du dich als Individuum verantwortlich machst, während du eigentlich nur auf äußere, im gesellschaftlichen Rahmen eingebettete Signale reagierst.
Ah, das heißt, ihr habt mich und meine Strukturen schon so stark verinnerlicht, dass ihr das gar nicht mehr merkt, dass ich da bin.
Genau. Du hast die Machtstrukturen als Individuum also so weit verinnerlicht, dass du gar nicht merkst, dass die Scham dich ganz nebenbei deiner eigenen Handlungsfähigkeit und damit auch deinem Potenzial, etwas zu verändern, beraubt.
Also dadurch, dass du selbst etwas von deinem vermeintlichen Idealbild Abweichendes getan hast, bildet dein inneres Selbst keine Einheit mehr. Körper, Geist und Seele agieren nicht mehr so flüssig miteinander. Du fühlst dich gelähmt, handlungslos, erstarrst, bist ohnmächtig, dissoziierst.
Und wenn du das Gefühl des Sich-Schämens kennst, bedienst du dich mindestens unbewusst auch selbst diesen Mittels, um andere Menschen zu beschämen, um andere in eine Ecke zu drängen, wenn sie nicht deinem normativen Weltbild entsprechen.
Stark vereinfacht also ausgedrückt, die Unterdrückten unterwerfen sich selbst. Das ist ein Kreislauf, der große Anstrengung braucht, um unterbrochen zu werden.
Ganz genau.
Hui, ja, dann vielen Dank auch den beiden Expertinnen für diesen tiefen Einblick in unsere Identitäten. Das muss ich jetzt erstmal verdauen.
Ja, vielen Dank euch allen für den gemeinsamen Austausch, das intensive Gespräch hier.
Ja, und schön, dass ihr beiden, Shelly und Norbert, euch auf ein so für euch existenzielles Thema eingelassen habt.
Ja, da schäme ich die Scham, mich ja selbst zu so einem Konzept beizutragen. Aber ja, vielleicht ist ja die Enthüllung meines Innersten schon ein erster Schritt in Richtung Bemächtigung. Also wenn ich mal wieder bei jemandem auftauche, dass die Person das offen zugibt und es so normalisiert wird.
Ja, dann werde ich ja noch viel größer gemacht.
Ja, könnte deiner Engstirnigkeit mal nicht schaden, auch andere mit einzubeziehen. Dann lernst du auch was dazu.
Stimmt. Mensch, Shelly, ich erkenne dich ja gar nicht mehr wieder.
Tja, ich habe jetzt zumindest gelernt, dass wenn ich mich selbst enthülle, ich nicht mehr von anderen wie dir entblößt werden kann. Und dann macht es ja gar keinen Sinn mehr, mich zu schämen. Ups, was war das denn jetzt für eine Aussage?
Ha, die gute alte Selbstnormierung wirkt also doch noch.
Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Menge Impulse zum Nachdenken bekommen.
Ja, wir werden ja sehen, wohin das führt.
Danke euch. Ciao.
Tschüss.
Tschö.
Tschüss.
Was später geschah. Kurze Zeit nach dem Podcastgespräch hat sich Norbert nochmal an uns gewandt. Norbert hat sich inzwischen als non-binär geoutet und möchte fortan Nobby genannt werden. Das reflexive Gespräch über die Verbindung zu Shelley und ihren gemeinsamen Einfluss auf die Welt hätten Nobby die Augen geöffnet. Nobby erzählte, nun viel befreiter leben zu können.
Ich hatte immer Mühe, mich so einseitig zwischen A oder B, schwarz oder weiß zu positionieren. Das hat mir nie entsprochen. Nun bin ich viel entspannter und darf endlich alle Nuancen auskosten.
Und aktuell in einer polyamorösen Beziehung zu leben, und zwar mit Tyra, der Transzendenz.
Jenseits der Ränder unserer Teller, beziehungsweise jenseits der Grenzen unserer Norm, unseres Körpers, unserer Gedankenkonstrukte, entstehen Sphären, die unser leibliches Selbst nicht erahnt.
So wie Uli, der Utopie.
Jenseits der Ränder unseres leiblichen Seins entstehen Visionen von Zukunft.
Emmy, dem Empowerment.
In einer Zukunft entgrenzt der Gewohnheiten ist die Abweichung Norm. Schafft die Normativität sich ab. Begriffe wie Andersartigkeit, Abweichung, Norm werden überflüssig. Wir finden unsere Stärke in unserem Dasein.
Und natürlich Shelley, der sich selbst enthüllenden Charme.
Ich bin mein ganzes Selbst. Indem ich mich zeige, kann meine Stärke sich entfalten.
Laut Nobby lernen sie so viel voneinander. Der Austausch und die gegenseitige Wertschätzung könnten sie und die Gesellschaft viel weiterbringen. Wir wünschen allen eine rosige Zukunft.
Das war ein Podcast im Rahmen des Seminars Differente Körper, pädagogische und soziologische Perspektiven von Professor Dr. Sven Jennissen, ausgeführt und konzipiert von Manuela Schulz und Caroline Mürtschin, Studierenden des Bachelorstudiengangs Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin im Sommersemester 2021. Wir danken allen Mitwirkenden.